Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal ein IKEA-Regal oder einen IKEA-Schrank aufgebaut haben. Ich denke, aus dem Gemurmel und aus dem Lächeln entnehme ich, dass der ein oder andere das schon getan hat. Das ist keine große Handwerkskunst. Da muss man kein Tischlergeselle für sein, kein Meisterbrief besitzen. Das kriegt jeder hin, so ist IKEA nun mal aufgestellt. Wenn man sich an die Montageanleitung hält. Das ist dann Schritt für Schritt wirklich für den letzten Blödmann, also ich spreche jetzt von mir, auch genau erklärt, was man wie wann zu machen hat. Und wenn man das so macht, funktioniert das. Wenn man aber, und das spreche ich auch aus eigener leidvoller Erfahrung, meint, das habe ich schon alles überblickt, das kann ich jetzt so schrauben und dann so machen, stellt man ganz schnell fest, so funktioniert es dann nicht mehr. Also wenn man einen IKEA-Schrank aufbaut, ein IKEA-Regal, da kann ich jedem nur empfehlen, sich exakt an die Montageanleitung zu halten, dann funktioniert es. Macht man das nicht, dann geht das ganz schnell in die Hosen, dann passt auf einmal nichts mehr zum anderen. Warum erzähle ich Ihnen das? Was für den Aufbau eines IKEA-Regals gilt, das gilt auch für den Aufbau einer Gemeinde. Auch für den Aufbau der Gemeinde gibt es eine, ich sage das etwas despektierlich, Montageanleitung. Da dürfen wir sehen in der Bibel, wie das funktioniert. Und zwar sehen wir das an der Urgemeinde, an der ersten Gemeinde, von der genau geschrieben wird, wie sie sich konzipiert hat, wie Gott sie gestaltet hat, die Urgemeinde, aus der alles heraus geworden ist und nach der sich alle Gemeinden zu richten haben. Wir wollen als Predigtext hören, Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 42. Ist der Zeitpunkt, als es eigentlich noch keine Gemeinde gibt. Petrus spricht, predigt über Jesus Christus vor Männern in Jerusalem und Frauen. Und als er diese Predigt, diese Verkündigung, diese Evangelisation beendet hat, da passiert Folgendes. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durch das Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugt er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort aus der Apostelgeschichte, das du uns schenkst als Predigtext. Wir wollen dich bitten jetzt für die Verkündigung, dass du zu uns sprichst, damit wir schauen, was deine Gemeinde ausmacht, was sie aufbaut und woraus sie besteht, Herr. Dass wir das aber verstehen und annehmen können, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, gib du uns deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, eine Montageanleitung für Gemeindeaufbau, ein Paradigma, so wie es sein soll für den Gemeindeaufbau. Ich habe 5 Punkte, die unabdingbar sind für die Gemeinde Jesu Christi. So muss sie sein, so baut sie sich auf. Und nimmt man einer dieser Dinge weg, ist sie defizitär und wird früher oder später scheitern. Diese 5 Punkte, die wir hier finden, ist erstens die vollmächtige Verkündigung. Zweitens die persönliche Buße. Drittens die klare biblische Lehre. Viertens die heiligen Sakramente. Und fünftens das gemeinsame Gebet. Das Erste, was wir finden dürfen für den paradigmatischen Gemeindeaufbau, für diese Montageanleitung von unserem Herrn und Heiland, ist die vollmächtige Verkündigung. Dort heißt es, als sie das aber hörten, ging es ihnen durch das Herz. Der da predigt, ist kein Star-Theologe. Der hatte keine Universität besucht, war nicht mal Pharisäer. Er war ein gelernter Fischer. Vermutlich konnte er zu dem Zeitpunkt nicht mal lesen und schreiben. Das war ein ganz einfacher Mann. Der hatte keine griechische Rhetorik in irgendeinem Seminar gelernt, sondern er war im Geist bevollmächtigt, das Wort zu sagen. Und er hält eine Predigt, die das Herz der Menschen trifft, die den Menschen, die es hören, so tief hineingeht, dass sie ihr Leben grundlegend ändern. Aber, und das ist genau auch das Interessante an diesem Prediger, hier macht Gott deutlich, hier habe ich nicht so einen Star hervorgeholt wie den Paulus. Das war so ein richtig geschliffener Theologe, so ein Supermann im griechischen, hebräischen, lateinischen, perfekt zu Hause, mit einer super theologischen Ausbildung. Nein, es ist ein ganz einfacher Mann, der nur eins tut, die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben. Und das macht direkt am Anbeginn der Kirchengeschichte, am Anbeginn der Gemeinde Jesu deutlich, worauf es ankommt. Nicht auf geschliffene Rhetorik, nicht auf irgendwelche tollen PowerPoint-Präsentationen. Nein, es kommt in der Predigt, allein in der Verkündigung, auf die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist an. Auf nichts anderes. Es ist der Geist Gottes, der uns in Verbindung setzt mit dem lebendigen Gott, weil dieser Geist Gottes selber Gott ist. Deshalb auch immer mein stereotypes Gebet, immer mit dieser Formulierung, segne du Reden und Hören deines heiligen, lebendigen Wortes, komm du mit deinem Geist in diese Predigt. Darauf kommt es an. Und wenn Gott Vollmacht gibt dem Heiligen Geist, dann kann hier oben noch so ein stotternder Pastor Latzel stehen, dann wird es für sie zum Segen. Und ich kann hier oder jemand anders bestens theologisch vorbereitet sein, ein rhetorisches Meisterstück als Kanzelrede präsentieren, aber es wird sie kalt lassen. Das ist eine Erfahrung, die ich von Gott ganz persönlich, ganz intensiv gelernt habe zum Anfang meines Predigtdienstes. Innerhalb meines Vikariates war irgendwann eine Aufgabe gestellt vom Landeskirchenamt, da musste eine Predigt gehalten werden, die musste von meinem Vikarsvater abgenommen werden, beurteilt werden. Können Sie sich vorstellen, da ist man ein bisschen aufgeregt. Aber eins tut man vor allen Dingen, man bereitet das Ding hervorragend vor. Und das habe ich getan. Und ich war richtig begeistert von mir und meiner Predigtidee. Ich vergesse das nicht. Ich habe gepredigt über Markus 2, über die Gelähmtenheilung. Und habe diese Predigt präsentiert als so eine Ich-Erzählung. Habe mich selber in die Person des Gelähmten hineingebracht und erzählt, wie Jesus mir dann vermeintlich begegnet wäre. Und habe dann auch weiter erzählt, wie ich dann seinen weiteren Lebensweg quasi verfolgt hätte. Habe das schon alles gesagt, was drinsteckt. Und ich war begeistert von dieser Predigtidee. Und ich hatte sie auch ausformuliert mit allen möglichen rhetorischen Finessen. Da steckte eine Menge drin. Mein Vikarsvater war ebenfalls begeistert, gab eine Bombenbeurteilung. Mein Bruder, promovierter Theologe, der versteht ein bisschen was von Theologie, kam hinterher, hat mir auf die Schulter geschlagen, ist sonst sehr kritisch, sagt, das war's, sehr gut. Die Gemeinde allerdings reagierte anders. Dorfgemeinde im Hessischen, die gingen raus und sagten dann, schöne Lieder, Herr Vikar. Am nächsten Sonntag war mein Vikarsvater eigentlich dran zu predigen. Aber am Samstagabend nach 22 Uhr rief seine Frau bei mir an und sagte, Herr Latzel, mein Mann ist schwer erkrankt, der kriegt kein Wort raus, Sie müssen morgen den Gottesdienst machen. Das würde mich heute nicht mehr ganz so tangieren, das würde ich hinkriegen, wenn man da so 25 Jahre dabei ist. Damals war ich so ein bisschen aufgeregt. Jetzt quasi nur noch so eine halbe Nacht zum Vorbereiten, was werde ich wohl sagen? Ich habe dann gepredigt über ein Wort, seid dankbar in allen Dingen, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Das war eine sehr mahnende, sehr harte Predigt. Mein Bruder war wiederum im Gottesdienst. Der sagte nach dem Gottesdienst zu mir, er der Theologe, der was vom Fach versteht, von Rhetorik, das war finsterstes Mittelalter. Das war gar nichts, komplett daneben. Ich selber war auch sehr unzufrieden mit dem, was ich da handwerklich so hingeschustert hatte in dieser kurzen Zeit. Aber in der Gemeinde gab es eine Riesenreaktion. Noch an der Kirchtür haben Leute mich in Gespräche verwickelt und nachher geschrieben und angerufen. Diese Predigt hatte gesessen. Und das habe ich aus dieser Predigt gelernt. Bei allem, wo ich mich auch sauber vorbereiten möchte. Dass eine Predigt trifft, dazu braucht es Vollmacht vom lebendigen Gott. Und da habe ich keine Verfügung drüber. Das macht allein der Herr. Das könnt ihr erbeten. Ich kann eine Menge dagegen tun. Ich kann in Unreinheit und Sünde leben. Da kann ich vieles blockieren. Aber dass Predigt trifft, ist alleine Gnade des lebendigen Gottes. Darauf kommt es an. Und die vollmächtige Verkündigung, auf die es ankommt, sie baut Gemeinde. Die Väter der Reformation haben uns das eingehämmert. Die haben gesagt, die Kirche ist nichts anderes als eine Creatura Verbi, als ein Produkt des Wortes Gottes. Sie ist keine gesellschaftliche Größe. Ja, die evangelische Kirche in Deutschland ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes. Ja, wir nehmen viele, viele, viele Dinge wahr. Wir werden so als gesellschaftlicher, ja, religiöser Verein wahrgenommen. Aber das ist nur die äußere Hülle und das ist häufig schon gar nicht mehr die Gemeinde Jesu Christi. Die Kirche, die wahre Kirche Jesu Christi, ist immer Produkt des Wortes, weil der Gott, an den wir glauben, das Wort ist. Und deshalb brauchen wir als Wichtigstes und Zentrales die vollmächtige Verkündigung von unserem Herrn und Heiland. Das baut Gemeinde. Und das wissen Sie alle, die Sie gläubig sind. Das ist ein Unterschied, ob eine Predigt vollmächtig ist oder ob da einfach nur eine Kanzelrede gegeben wird. Das merken Sie als Gläubige, ob Sie einen toten Stein, einen kalten Stein bekommen vom Prediger oder lebendiges Wasser. Und nochmal, das hängt nicht an der Ausbildung, nicht an der Rhetorik des Pastors zusammen oder des Predigers. Das hat allein mit der Bevollmächtigung unseres Herrn und Heilandes zu tun. Dass eine Predigt, so wie hier, ins Herz geht. Aber das baut Gemeinde, das ist das Zentrum, das ist das A und O. Das ist das Erste, was es braucht, die vollmächtige Verkündigung. Ein zweites, was unabdingbar ist für die Gemeinde Jesu, für den Gemeindeaufbau, ist die persönliche Buße. Die Menschen haben das gehört und sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Die wissen, jetzt ist was passiert, uns ist der lebendige Gott begegnet. Wir haben seinen Geist gespürt, er hat diese Predigt des Petrus beseelt, er hat Vollmacht geschenkt. Und jetzt bleibt nur die Frage, was müssen wir denn jetzt tun? Und was sagt dann Petrus? Tut Buße. Der sagt nicht, Formular unterschreiben, eintreten hier bei uns in der Jerusalemer Kleinstgemeinde, nicht sagen, erstmal Kohle her, sondern er sagt, tut Buße, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Tut Buße. Und zwar persönliche Buße, jeder Einzelne. Das ist nicht nur der Ruf des Apostel Paulus. Das war in der Gemeinde Gottes im Alten Bund schon so. Die Propheten haben nichts anderes getan. Ob ein Jesaja, ein Jeremia, ein Hesekiel, ein Daniel, Amos, Obadja, wie sie alle geheißen haben, als permanent das Volk zur Buße zu rufen. Weil das Gott möchte von seinem Volk, von seiner Gemeinde. Buße. Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus bereitet, der geht in die Wüste und was macht er dort? Er ruft alle nochmal zur Buße auf. Jesus, als er sein Wirken beginnt, was sagt er als erstes? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es kommt auf die persönliche Buße drauf an. Und das ist etwas, was natürlich für euch, die ihr jetzt im Glauben steht, selbstverständlich ist. Aber der Teufel schleicht sich bei uns immer wieder ein und er macht uns immer wieder glaubend, naja, als Sünder sind wir nicht mehr so schlecht wie die Welt. Ich sage das mal, wir stehen so am Rand der Sünde. Mir hat mein alter Bruder gesagt, knallert auf den Kopf zu, merke dir eins für dein Leben, du stehst nicht am Rand der Sünde, sondern du stehst mittendrin. Und das meint er nicht nur persönlich für mich, für meine Situation, sondern für jeden Christenmenschen. Wer von euch glaubt, naja, ich bin ja moralisch, ethisch und sowohl in Glaubensdingen so zwei Nummern besser als mein Nachbar. Nicht nur in der Gemeinde, auch draußen, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft. Ich habe ja eine Menge schon geschafft. Ich bin ja nur noch so ein Viertel Sünder. Dann seid ihr mittendrin. Dann habt ihr das Problem des Pharisäers in Lukas 18, halt, der sich an die Brust schlägt und sagt, ich habe irgendetwas drauf. Seid euch bitte immer wieder bewusst, ihr seid mittendrin in Sünde. Und selbst wenn ihr durch die Gnade des allmächtigen Gottes in Jesus Christus über die Heiligung manche Siege über euer schlechtes Verhalten erringen könnt, dann passt auf, dass euch nicht der Hochmut darüber packt. Das ist nämlich die Grundsünde, die macht alles kaputt. Nochmal, ihr seid mittendrin in der Sünde. Und wenn ihr in euch schlagt, wenn ihr dem Heiligen Geist Raum gebt, dann werdet ihr das erkennen. Wenn ihr dem Heiligen Geist nicht Raum gebt, sondern euch so ein bisschen benudeln lasst, nicht von eurer eigenen vermeintlichen Frömmigkeit, wie man sich selber so einrenkt in Gemeinde, in meinem persönlichen hamatologischen, also Sündenspiegel, wo ich sage, hier kläre ich mich mal ab, da sind wir schnell dabei, uns schon so halb frei zu sprechen, was denn alles schon gelungen sei. Nein, es kommt für uns immer wieder darauf an, dass wir das wissen, dass wir persönliche Sünder sind. Alle. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir sind allesamt Sünder, ermangeln der Gnade, die wir vor Gott hätten haben sollen. Und zwar vollständig. Wir haben es eben gesungen, Stern, auf den ich schaue. Nichts habe ich zu bringen. Nichts. Mitten in der Sünde bin ich drin. Und wenn wir das verstanden haben, wenn uns das der Heilige Geist offenbart hat, dann ist vieles möglich im Reich Gottes. Ich habe das immer wieder schon erzählt. Ich interessiere mich sehr für Erweckung. Das hat mich im Studium fasziniert. Das hat mich auch als Pfarrer immer wieder fasziniert. Wie funktioniert das, dass auf einmal Hunderte, Tausende zum lebendigen Glauben kommen? Was ist denn da das Geheimnis? Da guckst du die Predigten an und sagst dir, also die sind biblisch, aber das ist jetzt nicht die große Rhetorik. Das könntest du auch noch. Dann guckst du dir aber das Umfeld an. Was ist denn bei all den Erweckungsbewegungen passiert? Im Siegerland, im Minden-Ravensberger Land, in Wales, in Amerika, hier in Jerusalem. Alle Erweckung hat damit zu tun, aller Gemeindeaufbau, der wirklich gewaltig war, dass erstmal Christen, die schon im Glauben standen, neu in die Buße hineingeführt wurden. Das war immer das Erste. Die haben nicht gesagt, wir gründen jetzt einen Missionsverein, wir gehen mal alle raus und hauen richtig Evangelium raus, wir machen dies, wir tun jenes. Nein, das Erste ist immer gewesen, dass wiedergeborene Männer und Frauen neu erkannt haben für ihr Leben, ich bin Sünder, ich muss in die Buße. Alle Erweckungsbewegungen weltweit, wo immer der Geist Gottes wirkkräftig war, waren Bußbewegungen, wo Menschen in sich geschlagen haben und das erkannt haben, dass sie, obwohl sie zu Jesus gehören, Buße tun müssen über all das Falsche, was in ihrem Leben läuft. Und wenn wir das nicht tun, brauchen wir mit den anderen Dingen gar nicht mehr weiterzumachen. Das ist wie bei dem Aufbau von so einem Billigregal. Wenn du nicht an der entscheidenden Stelle da nicht die Schrauben reingedreht hast, wenn du später das Regal reinlegst, dann knarrt das alles durch, weil gar kein Halt ist. Die Buße ist das Entscheidende für den Gemeindeaufbau. Ganz wichtig. Und zwar nicht allgemein gesprochen, sondern für Pastor Latzel. Ich muss Buße tun. Ich muss Buße tun, sonst ist die Entwicklung dieser Gemeinde in St. Martini behindert. Und ihr alle müsst Buße tun. Das ist das Zweite, was es braucht für den Gemeindeaufbau, die persönliche Buße. Ein Drittes, was es braucht, die klare biblische Lehre. Hier heißt es, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Die haben sich immer mit dem hier beschäftigt, mit der Bibel. Das haben wir versucht an diesem Wochenende auch zu tun. Gestern in den beiden Vorträgen von Johann Hesse, dass wir geguckt haben, was sind denn biblische Leitlinien für versöhntes Miteinander, für Konfliktsituationen. Aber das gilt nicht nur für diese Dinge, sondern da müssen wir immer drin bleiben. Die biblische Lehre ist für uns Christen, ist für uns als Gemeinde das, was das Training für einen Fußballprofi ist. Wenn jetzt unsere Nationalmannschaft sich da in Südtirol vorbereitet auf die Weltmeisterschaft, ja, die müssen jeden Tag 2-3 Mal trainieren. Da machen die nochmal Konditionseinheiten, Sprinttraining, Spielabläufe immer drin. Da kann man nicht sagen, ich habe irgendwann mal einen Stand erreicht und bin fertig. Nein, gerade die Superstars müssen umso intensiver ins Training gehen. Und so ist es auch im Glauben. Wir müssen immer in die biblische Lehre, immer und immer und immer. Und leider haben wir, ich sage das ganz deutlich, auch kritisch, kaum mehr die großen Superstars, sondern wir erleben hier, auch in der Gemeinde Jesu, ganz, ganz viel christliches Halbwissen. Wir leben in einem Alter, ich sage, da ist ein Verrat am protestantischen Erbe. Wir kennen uns über alles aus, über unsere Autos, über die fernen Länder und sonst was, aber über die saubere Lehre der Bibel, da haben viele Leute, obwohl sie in der Gemeinde sind, keine Ahnung. Das sage ich jetzt nicht nur für uns hier. Sie wissen, ich bin häufig unterwegs. Ich bin erschrocken, mit welchen Fragen ich konfrontiert bin, mit welchen Dingen ich mich dann auseinanderzusetzen habe, wenn ich in gläubigen Gemeinden Dienst tue. Das geht los bei der Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, wie häufig ich das gehört habe. Ja, der Heilige Geist ist doch nicht Gott. Da stehst du vor, da sprechen Gemeindeälteste zu dir und sagen dir, der Heilige Geist ist kein Gott. Ich sage, Leute, wo sind wir denn hier? Da geht es dann um Rechtfertigung, um die Frage, was kommt nach dem Tod? Bei dieser Frage, da gibt es so viele Leerstellen bei gläubigen Christen, weil sie nicht in die Schrift hineingucken. Und ich will nicht über Wiedergeburt, Erwählung, Vorherbestimmung, Rechtfertigung. Oh wei, fragen Sie mal einen gestandenen Christen nach Rechtfertigung. Da gibt es eine Menge Leute, die können was zu sagen. Aber eine Menge, da ist auch absolute Leerstelle. Die können Ihnen nichts dazu erzählen. Das, was versucht haben, die Väter im Glauben in den Katechismen, so den Konfirmanden reinzubimsen, ist heute bei vielen Leuten in der Gemeinde nicht mehr da. Aber das braucht's, die klare biblische Lehre, damit wir uns nicht verführen lassen. Die Schrift warnt uns, es werden viele kommen, die werden sagen, ich bin der Christus. Und dann kann man nicht gegenhalten, dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, und die Predigerin und das war doch auch so gut. Aber da ist eben nicht genügend Lehre dahinter. Deshalb, ich sage, ihr müsst euch füllen. Und das ist nicht mit einem halben Jahr getan, glaubt mir das. Das ist wie bei den Fußballprofis. Das ist ein jahrzehntelanges Gehen, permanentes Trainieren. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich bin eben gefragt worden zu diesen 5 Punkten. Da sagte mir jemand, der das schon überflogen hatte, ja, aber hier fehlt doch die Diakonie, die tätige Nächstenliebe. Sage ich, die tätige Nächstenliebe, die ist etwas, was automatisch in der Gemeinde kommt, wenn man eine klare biblische Lehre hat. Aber das ist nichts, um das wir Gemeinde Jesu bauen können. Wir können nicht sagen und fangen an, man tätige Nächstenliebe, so wie das in manchen Gemeinden heute praktiziert wird, und dann gucken wir alles andere, was passiert. Das wird dann so eine Kirche der Gutmenschen. Mir muss keiner sagen, dass ich mich dem Nächsten zuzuwenden habe. Das ist ein Produkt der klaren biblischen Lehre, wenn die steht. Aber wenn ich da nur eine Sache rausgreife und die Lehre links liegen lasse und mich dann nur noch in irgendwelchen ethischen Dingen ergötze, kriegen wir das, was wir zum Teil in weiten Bereichen unserer evangelischen Kirche in Deutschland haben. Deshalb ist die klare biblische Lehre so wichtig. So war es in der Urgemeinde und so muss und soll es auch bei uns sein. Ein Viertes, was wichtig ist in der Montageanleitung für den Gemeindeaufbau, das sind die heiligen Sakramente. Wir haben 2 Sakramente, die heilige Taufe und das heilige Abendmahl. Und die sind ganz, ganz wichtig für die Gemeinde. Deshalb ist das hier genau auch von Gott so gegeben, dass das hier thematisiert wird. Da ist es einmal im Vers 38, tut Buße und jeder lasse sich taufen. Das gehört auch mit dazu. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Und dann heißt es weiter im Vers 42, sie aber blieben beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das heißt, Taufe und Abendmahl haben für die erste Gemeinde zusammengehört. Und jetzt glauben Sie nicht, dass ich hier so einen neuen Sakramentalismus reiten will. Das ist auch alte Lehre der Bibel. Ich hoffe, dass Sie alle schon mal die Confessio Augustana gelesen haben. Confessio Augustana ist eine lutherische Bekenntnisschrift von 1530, wo Melanchthon und auch Luther im Hintergrund dargelegt haben, was guter christlicher Glaube ist. Alle lutherischen Pastoren müssen darauf ordiniert werden, müssen sagen, das ist schriftgemäße Bezeugung. Ganz hervorragend, in 28 Artikeln, was unseren Glauben ausmacht. Ganz kurz, ganz prägnant. Und sie haben in dem 7. Artikel, wir nennen das CA7, Confessio Augustana, 7. Artikel, festgelegt, was Kirche ausmacht. Das war so eine Frage. Haben dann die damaligen katholischen Bischöfe und Kardinäle gesagt, ja, was seid ihr denn für ein Haufen? Wir sind Kirche, wir die katholische Kirche, mit unserem Papst, mit unseren Kardinälen, mit unserem Prunk und all der Macht, die wir haben. Dann haben unsere reformatorischen Väter gesagt, die haben gesagt, es kommt für wahre Kirche nur auf 2 Dinge an. Man nennt das die Note Ecclesiae, die Kennzeichen von Kirche. Es gibt nur 2 Kennzeichen von Kirche. Erstens, die wahre Wortverkündigung, die bibeltreue Wortverkündigung und zweitens die rechtmäßige Sakramentsverwaltung. Punkt. Mehr braucht es nicht. Ihr braucht nicht irgendwelche Leute, die im schwarzen Talar rumspringen. Wir brauchen nicht irgendwelche riesen Kirchgebäude. Wir brauchen keine Orgel, keine Bands. Was wir brauchen, ist wahre Wortverkündigung und richtige Sakramentsverwaltung. Und da ist Gemeinde Jesu. Und wo das nicht ist, da nützt dir die dickste Orgel, der schönste Talar und die größte Kirche nichts. Da ist es nicht mehr Kirche, da ist es irgendein religiöser, irdischer Verein, aber nicht Kirche Jesu Christi. Die Sakramente gehören mit dazu, wie die Wortverkündigung, das war das Erste. Die Sakramente sind wichtig. Und wir haben so ein wenig eine Sakramentsvergessenheit. Bei der Wortverkündigung werden Sie sicherlich alle als gute Christen zugenickt haben, aber beim Sakrament, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Auch so daraus, weil eben die katholische Kirche die Sakramente so überhöht, die haben auch nicht nur zwei, die haben sieben, das ist alles ein bisschen kompliziert. Wir haben die Sakramente manchmal so ein bisschen vergessen. Und glauben Sie bitte, es liegt ein großer Segen in Ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit der Taufe. Auch wenn Sie als Baby getauft sind, was ja rechtsgültig ist, setzen Sie sich damals mal auseinander, was damals passiert ist. Schauen Sie sich mal Ihren Taufspruch an, was Gott Ihnen damals zugesagt hat. Erinnern Sie sich mal dran, was damals passiert ist. Setzen Sie sich damit auseinander. Wenn Ihre Paten noch leben und deine Paten, lass dir erzählen, was da Taufpredigt bei dir gewesen ist. Und im Abendmahl, was ist das für eine Chance, in eine Nähe mit dem lebendigen Gott zu treten? Eine Nähe, die ich Ihnen nicht erklären kann. Ich weiß nicht, wie Jesus Christus dabei ist, wo er dann genau ist, wenn wir uns versammeln an seinem Tisch. Aber ich weiß, dass er da ist. Und ich erlebe das und Sie alle, die Sie Abendmahl schon genommen haben und gläubig gekommen sind, Sie wissen, was das für eine Stärkung ist. Und das brauchen wir. Wir brauchen diese Stärkung im Abendmahl, dieses Erinnern an unsere Taufe, weil uns das verbindet mit Jesus Christus und beides, Taufe und Abendmahl, weist ja zurück aufs Kreuz. Das sind ja die Dinge, die uns in lebendige Verbindung mit dem Kreuz bringen. Das ist so stark und so glaubensstärkend. Und es brauchte die erste Gemeinde und auch wir brauchen das. Der große Luther, wann immer der Schwierigkeiten hatte, wenn immer der angefochten war und er hatte ja Probleme, er hatte ein Todesurteil über sich hängen halt mit der Reichsacht halt, der hatte so viele Schwierigkeiten, der war komplett überfordert, der Mann. Aber wenn es ganz schlimm war und er nicht mehr weiter wusste, da hat er erstmal seinen Schreibtisch beiseite geräumt, hat er auf den Schreibtisch geschrieben, Baptizatus sum, ich bin getauft, ich bin getauft. Das hat diesem großartigen Theologen Halt gegeben. Zu wissen, dass eine Verbindung zum lebendigen Gott, die er nicht erklären konnte, die er auch nicht verstehen konnte in letzter Gültigkeit, aber die ihm Kraft gegeben hat. Es steckt so viel im Sakrament drin. Lassen Sie uns diese Dinge auch nutzen. Das ist das vierte, die heiligen Sakramente, die wichtig sind für den Gemeindeaufbau. Und ein fünftes, das gemeinsame Gebet. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn Sie die Apostelgeschichte kennen, dann wissen Sie, dass die erste Gemeinde dieses Gemeinschaftliche so als Kennzeichen hatten. Die hatten eine Gütergemeinschaft, das war sensationell, aber vor allen Dingen hatten sie eins, Gebetsgemeinschaften. Und Gebetsgemeinschaften, wo, ich sage das so, wie die Bibel das sagt, Jerusalem gebebt hat. Wir lesen Apostelgeschichte 4, als da Petrus und Johannes entlassen worden sind vom Hohen Rat, kommen wieder zurück, da feiern sie einen Lobgottesdienst und dann betet die Gemeinde zusammen. Dann heißt es dort, und als sie gebetet hatte, da erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Der Geist kam auf sie und sie sagten das Wort mit Freimut. Die Gemeinde kommt zusammen, faltet zusammen die Hände, wird gemeinsam eins vor dem lebendigen Gott und da geschieht Großartiges, dass selbst die Erde anfängt zu beben. Eine andere Stelle in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 12, Petrus ist inhaftiert, Jakobus hat man getötet, Petrus ist inhaftiert. Die Gemeinde ist eigentlich zerschlagen, sie sind ihrer Führer beraubt. Was machen die? Die gehen hin und beten Tag und Nacht. Und dann schickt Gott einen Engel. Der schickt den Engel in das Gefängnis hinein, der den Petrus befreit aus den Ketten. Die gehen durch eine geschlossene Tür hindurch. Wahnsinnige Wunder. Wodurch bewegt? Durch die gefalteten Hände der Gemeinde Jesu Christi. Da steckt ganz, 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 ganz viel Segen drin, wenn wir zusammen beten. In fast jeder Trauung sage ich das. Ich sage den Ehepaaren immer, seht nur zu, dass ihr zusammen betet. Ich bin einmal durch Nevada gefahren, da Das stand mitten in der Wüste, im Nichts. Ein Schild, das war größer als unsere Kirche. Da stand drauf, a family who prays together stays together. Eine Familie, die zusammen betet, die steht zusammen. Und die kann Großes erreichen. Und dasselbe möchte ich für jede Gemeinde sagen. A congregation who prays together stays together. Eine Gemeinde, die zusammen betet, die steht zusammen und die erlebt ganz andere Führungen des lebendigen Gottes. Das gemeinsame Gebet ist ein Geheimnis des Gemeindeaufbaus. Das Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Das Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Auch das habe ich schon häufig wiederholt. Mit dem Gebet ist es wie mit der Artillerie in der Kriegsführung. Wenn wir Evangelisation machen, dann sind wir Infanteristen, dann gehen wir nach vorne. Aber wenn wir als Infanteristen nach vorne gehen und wir gehen auf den Feind zu, ohne dass vorher die Artillerie hineingeflackt hat und richtig die Feinde zerstört hat, da sind wir schutzlos. Aber wenn du umbetet bist, wenn die Gemeinde die Hände faltet, dann können Dinge wirklich passieren. Dann gibt es auch Vollmacht in der Predigt. Und ich bitte euch ja immer wieder, für die Prediger auf dieser Kanzel, nicht nur für mich, sondern überall, wohin geht, bevor ihr in Gottesdienst geht, betet als Gemeinde immer wieder dafür, dass der Prediger Vollmacht vom Herrn bekommt. Und auch wenn wir gleich zusammen beten, vor dem Vaterunser haben wir immer so eine Zeit des gemeinsamen stillen Gebetes. Da weiß ich, dass viele von euch beten, Herr, hilf bitte, dass meine Tochter die Arbeit besteht. Hilf bitte bei den Problemen meiner Ehe. Mach das für meine Enkel und. Das dürft ihr alles machen. Aber wisst ihr, was auch los ist? Es gibt einige Geschwister unter uns, die sind so weit im Glauben, die beten nicht mehr für ihre eigenen Sachen, sondern die fangen an und sagen, Herr, du siehst jetzt all die anderen Geschwister um mich rum und du kennst sie mit ihren Problemen. Ich kenne sie nicht, aber ich möchte dich bitten, Herr, hilf du ihnen dabei. Glauben Sie mir bitte eins, wenn sie kommen, in unsere Gemeinde oder in andere Gemeinden, wir beten zusammen, dann ist das stärker, als wenn wir es alleine tun. Das gemeinsame Gebet hat eine große Verheißung. Wer es nicht glauben will, der möge sich geschichtlich daran erinnern lassen, was vor knapp 30 Jahren in unserem Vaterland passiert ist. Wie eine kleine, verfolgte, von Stasi durchsetzte Kirche in der DDR angefangen hat, Montagsgebete zu machen, zu beten um Veränderung. Da sind ein paar Männchen zusammengekommen, Christen, die gesagt haben, wir beten zusammen um Veränderung. Und dann hat es Veränderung gegeben. Da fiel eine Mauer um, wo kein Mensch dran geglaubt hat. Das ist die Kraft des gemeinsamen Gebetes. Das ist keine irgendwie Märchenlehre, die hier in der Bibel ist. Das ist erfahrbar. Und jeder, der im Glauben geht, der einen gläubigen Hauskreis hat und all die Dinge, der weiß von dieser Kraft. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe von Leuten, die schwer krebskrank sind aus unserer Gemeinde, denen es wirklich, wirklich schlecht ging. Die dir als erstes entgegenrufen, nicht, es ist so furchtbar, ich habe so Schmerzen, mir geht es so schlecht, sondern, Herr Pastor, ich spüre die Gebete. Das gibt mir solch eine Kraft. Das sind Brüder und Schwestern, die tragen mich. Das ist ein wunderbares, nicht? Das gemeinsame Gebet, dass wir zusammenkommen, zusammen die Hände falten und den anderen auch sehen. Das macht Gemeinde Jesu Christi aus. Das ist wichtig für die Montageanleitung. Das möchte ich uns auch sagen, halt, nicht, dass wir daran anhalten sollen, am gemeinsamen Gebet. Nochmal, ihr dürft alle eure Sorgen, alle eure Probleme, egal was es ist, vor den Herrn bringen. Bringt sie auch immer wieder sonntags mit hierhin, gar kein Thema. Aber lasst uns auch nicht vergessen, wenn wir gemeinsam beten, einfach auch für die Brüder und Schwestern zu rufen zum lebendigen Gott. Lasst uns wirklich Gebetsgemeinschaft haben, wo wir eins werden im Rufen zu dem lebendigen Herrn. Da steckt unglaubliche Verheißung drin. Das Paradigma, die Montageanleitung für den Gemeindeaufbau, so wie wir es hier in diesen Versen sehen, Apostelgeschichte 2, 5 Punkte. Was braucht die Gemeinde, damit sie bestehen kann, damit sie existiert als Gemeinde Jesu? Erstens die vollmächtige Verkündigung, zweitens die persönliche Buße, drittens die klare biblische Lehre, viertens die heiligen Sakramente und fünftens das gemeinsame Gebet. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und an dieser Gemeinde segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.